Deutschlandfunk.
Ihr seid im Hörsaal. Das ist der Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk Nova, in dem wir euch zweimal pro Woche ausgezeichnete Vorträge präsentieren aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Katja Weber. Unseren Vortrag heute hält eine Rechtswissenschaftlerin. Und zwar über ein Phänomen, das bedrohlich dicht an uns herangerückt ist.
Paradoxerweise spielt ausgerechnet das Recht beim Abbau des Rechtsstaats eine zentrale Rolle. Das Recht würde grandios überschätzt, wenn man glaubte, Verfassungen könnten wasserdicht gebaut werden. Es wird immer verschiedenste Angriffsflächen in einer Verfassung geben. Jeden Tag können wir beobachten, wie die US-Verfassung ohne effektive Widerstände demontiert wird. Der Staatsstreich ist zurück.
Anna-Bettina Kaiser nennt das Kind beim Namen Staatsstreich. Das könnte ja eigentlich schön historisch klingen, so nach ganz weit weg, nach Umstürzen und Verwerfungen, von denen wir in Geschichtsbüchern lesen können. Kaiser schaut sich diese historischen Konstellationen durchaus an, dann immer in Kenntnis der jeweils gültigen Verfassung, aber sie macht Staatsstreiche auch in unserer Gegenwart aus, in Brasilien etwa oder eben in den Vereinigten Staaten. Der Startpunkt ihrer Ausführung ist allerdings tatsächlich eine historische Anekdote, und zwar die um den österreichisch-US-amerikanischen Logiker und Mathematiker Kurt Gödel. 1939 hatte er Österreich verlassen und lehrte in Princeton. 1947 wollte er sich einbürgern lassen in die USA. Gödel hatte also erlebt, wie in seinem Heimatland in Österreich die Verfassung 1933 ausgehebelt worden war, wie Österreich in Richtung Diktatur umgebaut worden war. Auf seine Einbürgerung hatte er sich gut vorbereitet und die US-Verfassung gründlich studiert. Bei der Zeremonie 1947 sagt dann der anwesende Richter, eine Diktatur, wie sie noch bis vor kurzem unter dem deutschen Regime geherrscht habe, die sei ja in den Vereinigten Staaten glücklicherweise nicht möglich. Gödel entgegnete, im Gegenteil, ich weiß, dass das geschehen kann und ich kann es beweisen. Diesen Beweis hat er allerdings nie schriftlich niedergelegt, aber einer seiner Kollegen hat festgehalten, dass Gödel ihm sehr aufgeregt von inneren Widersprüchen innerhalb der US-Verfassung berichtet habe. Es sei demnach möglich, in den USA auf vollkommen legale Weise einen Diktator und eine faschistische Herrschaft zu etablieren. Das habe Gödel gesagt. Diese Anekdote wird häufig als Gödels Loophole bezeichnet, also nach dem Schlupfloch in der Verfassung, das der Logiker ausgemacht zu haben meinte. Anna-Bettina Kaisers Vorredner, der Literaturwissenschaftler Lothar Müller, hat diese Begebenheit ausführlich geschildert und die Rednerin wird eingangs Bezug darauf nehmen. Bevor sie loslegt, noch eine kleine Vokabelhilfe von mir vorab. Sie wird im Laufe ihres Vortrages noch vom Incumbent Takeover sprechen, also vom Staatsstreich durch den Amtsinhaber. Anna-Bettina Kaiser ist Rechtswissenschaftlerin und Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2020 ist ihr Buch Ausnahmeverfassungsrecht erschienen. Ihren Vortrag hat sie am 4. Dezember 2025 gehalten im Rahmen der Mosse Lectures an der HU, im Rahmen der Reihe Staatsstreiche zwischen Putsch und Verfassungskuh. Ihr Vortrag trägt den Titel Staatsstreich, Ausnahmezustand, Regression.
Ich beginne genau dort, wo Herr Müller endete, nämlich bei Gödels Entdeckung. Wir haben es also gerade gehört. Gödel sagt bei seiner Einbürgerung, oh doch, ich kann es beweisen, die US-amerikanische Verfassung kann transformiert werden in eine Diktatur. Vor einigen Jahren konnte man über diese kleine, von Oskar Morgenstern überlieferte Anekdote noch lächeln. Tatsächlich finden sich verschiedene Aufsätze aus den letzten Jahren, die der Rätselfrage nachgehen, welches Schlupfloch Gödel wohl im Sinn gehabt haben mochte. Bei Wikipedia findet sich sogar ein kleiner Eintrag zum Lemma Gödels Loophole. Es brauchte also viele grübelnde Wissenschaftlerinnen, um Schwachstellen der US-Verfassung auszumachen. Doch spätestens in den letzten Monaten ist uns unser Lächeln vergangen. Heute braucht man nicht mehr der weltgrößte Logiker zu sein, um Loopholes in der US-Verfassung auszumachen. Jeden Tag können wir beobachten, wie die US-Verfassung ohne effektive Widerstände demontiert wird. Die No-Kings-Proteste in den USA zeigen, dass viele in den USA längst einen Regimewechsel unter der existierenden Verfassung befürchten. Was kann uns die Gödel'sche Anekdote heute also noch sagen? Vermutlich dreierlei. Zum einen erinnert sie uns an den Traum und die Hoffnung auf beständige demokratische Verfassungen. Verfassungen, deren Sinn nicht ohne weiteres in ihr Gegenteil verkehrt werden können. Zum anderen lehrt sie uns die Einsicht, dass eine derartige Beständigkeit wohl durch keine Verfassung der Welt sicherzustellen ist. Deswegen, drittens, ist die Gödel'sche Angst in modifizierter Weise auch zu unserer eigenen Angst geworden. Zur Angst vor einem wie auch immer gearteten Verfassungsumsturz, sei es gewaltsam oder gewaltlos, auf legalem, pseudo-legalem oder illegalem Wege. Vor dem Verlust unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sozusagen vor dem Verfassungsstreich. Verstärkt wird diese Sorge noch durch die Tatsache, dass sich Gödel in einer Hinsicht irrte. Keineswegs gibt es in den USA oder in anderen Verfassungen nur das eine Loophole, das, wenn es nur gestopft ist, die Verfassung sicher machen würde. Es wird immer verschiedenste Angriffsflächen in einer Verfassung geben. Im Folgenden möchte ich auf drei unterschiedliche Techniken des Verfassungsumsturzes und Umbaus näher eingehen. Auf den Staatsstreich, den Verfassungsumsturz über den Weg und im Moment des Ausnahmezustands und schließlich den Weg der rechtsstaatlichen Regression. Wie lassen sich diese drei Techniken voneinander abgrenzen? Und erweist es sich aus heutiger Sicht wirklich als zutreffend, dass der Staatsstreich ausgedient habe und von neuen Techniken des Verfassungsumbaus abgelöst worden sei, wie noch vor einigen Jahren gemeinhin angenommen? Stephen Levitsky und Daniel Sieblatt fassten diese von vielen übernommene These in ihrem aufsehenerregenden Buch How Democracies Die aus dem Jahr 2018 exemplarisch zusammen. Militärputsche und andere gewaltsame Machtergreifungen sind selten geworden. Demokratien sterben weiterhin, aber auf andere Weise. Der demokratische Rückschritt beginnt heute an der Wahlurne. Es fahren keine Panzer durch die Straßen. Gewählte Autokraten halten eine demokratische Fassade aufrecht, während sie die demokratische Substanz auflösen. Viele dieser staatlichen Schritte zur Aushöhlung der Demokratie sind insofern legal, als sie von der Legislative abgesegnet und von Gerichten gebilligt werden. Doch macht es sich diese schlichte Gegenüberstellung von Staatsstreich einerseits und pseudolegalem Aushöhlen rechtsstaatlicher Demokratien andererseits nicht zu leicht? Spielt sich vieles nicht gerade im Graubereich zwischen diesen Kategorien ab? Und vor allem, haben wir den Staatsstreich nicht voreilig verabschiedet? Meine These lautet, dass die Beobachtung von Levitsky, Sieblatt und anderen partiell überholt sind. Dass wir bereits in einer neuen Phase der Attacken auf rechtsstaatliche Demokratien angelangt sind. Der Staatsstreich ist zurück. Doch was genau verstehen wir unter einem Staatsstreich? Wie können wir diesen Begriff fassen? Vorab, um einen Rechtsbegriff handelt es sich beim Begriff des Staatsstreichs zunächst nicht. Erst am Ende meines Vortrags komme ich nochmal auf eine juristische Verwendung zurück. Und möchte an dieser Stelle in Erinnerung rufen, dass ich im Weiteren als Juristin primär eine rechtliche Perspektive einnehme, dabei natürlich auf interdisziplinäres Wissen zurückgreife. Das Wort Staatsstreich verweist noch auf seine alte Bedeutung, auf den Streich, die Finte oder die List und war zunächst positiv konnotiert. Jedes gelungene Unternehmen zugunsten des Staats, so definiert die Enzyklopädie von Grünitz im Jahr 1836 den Staatsstreich. Zurückgehen soll der Begriff auf den einflussreichen politischen Berater und Bibliothekar Gabriel Naudet. der im Jahr 1639 das berühmteste machiavellistische Lehrbuch der Staatskunst mit dem Titel Considération politique sur les coups d'État herausbrachte. Knapp 30 Jahre später erschien die deutsche Übersetzung: Politisches Bedenken über die Staatsstreiche, die das neue Lehnwort im Titel trug. Nodé versteht den Staatsstreich in einem sehr weiten Sinne. Der Begriff umfasst jede in der Staatsräson wurzelnde, regelwidrige, geistreich überraschende Handlung, der zugleich etwas Magisches anhaftet. Der Begriffswandel vollzieht sich auch beim Staatsstreich in der Sattelzeit und bestätigt auf diese Weise die Koselleck'sche Theorie.
Anna-Bettina Kaiser bezieht sich hier auf einen Begriff des Bielefelder Historikers Reinhard Koselleck. Der hat mit dem Begriff Sattelzeit den Übergang von der frühen Neuzeit zur Moderne bezeichnet, so zwischen 1750 und 1850. Also er beschreibt damit so etwas wie einen Übergang von der einen zur anderen Epoche.
Nunmehr ist die positive Konnotation entfallen. Der Staatsstreich von Napoleon Bonaparte vom 18. Brumaire des Jahres 8, also dem 9. November 1799, beendet nicht nur die Französische Revolution, sondern wird zum Idealtypus des Staatsstreichs und prägt als solcher das Begriffsverständnis bis heute. Immer wieder wird auf diesen exemplarischen Staatsstreich Bezug genommen. Bekanntlich trafen sich beide Kammern der Französischen Nationalversammlung wegen eines angeblich bevorstehenden Aufstands der Neujakobiner außerhalb von Paris. Tatsächlich ging es jedoch nur darum, die beiden Kammern dem Militär unter Führung Napoleons auszuliefern. Das Militär, freilich selbst getäuscht, griff schließlich ein, sodass unter seinem Druck die letzten Vertreter der Nationalversammlung die Verfassungsänderung unterzeichneten. Napoleon wurde zum ersten Konsul. Auch der schillernde Curzio Malaparte lässt uns in seiner Technik des Staatsstreichs aus dem Jahr 1931 wissen, dass der Gegensatz zwischen der klassischen und der modernen Auffassung von der Kunst, die Macht zu ergreifen, sich zum ersten Mal bei Bonaparte zeigt. Bemerkenswert scheint mir die Begründung, die Malaparte uns für diese Einschätzung gibt. Für ihn ist es die Kombination aus dem Versuch, den Schein der Legalität zu wahren, mit dem Einsatz militärischer Gewalt, der diesen Staatsstreich zu einem so außerordentlichen Ereignis macht. Und darauf werde ich mehrfach zurückkommen, den Schein der Legalität wahren. Ideengeschichte und Politikwissenschaft haben aus diesem idealtypischen Staatsstreich die konsentierten Begriffsmerkmale des Staatsstreichs herauskristallisiert, wobei die Einsicht Malapartes vom so zentralen Schein der Legalität in Vergessenheit geriet. Der Staatsstreich wird nunmehr regelmäßig definiert als verfassungswidriger, gegebenenfalls gewaltsamer Umsturz, mit dem es bereits an der Macht Beteiligten, zum Beispiel Militärs, gelingt, die gesamte Staatsgewalt zu übernehmen. Der Militärcoup wird, dem napoleonischen Muster folgend, zum eigentlichen Staatsstreich. Dementsprechend ist sich die Politikwissenschaft bei zeitgenössischen Militäraufständen schnell einig, diese als Staatsstreich einzuordnen, etwa beim Vorgehen des Generals Pinochet gegen den chilenischen Präsidenten Allende im Jahr 1973. Fasst man den Begriff des Staatsstreichs so eng, wie gerade beschrieben, und nimmt folglich primär Staatsstreiche des Militärs in den Blick, lässt sich tatsächlich statistisch zeigen, dass derartige Staatsstreiche weltweit deutlich zurückgehen. Und sogar in diesem Vortrag gleich noch eine zweite gute Nachricht hinterher, dass, je älter eine Demokratie ist, ein solcher Staatsstreich umso unwahrscheinlicher wird. Insofern haben Lewitzki und Sieblatt also recht. Auch wenn es zweifellos weltweit immer noch Militärcoups gibt, gerade in West- und Zentralafrika, wird der traditionelle Staatsstreich tendenziell von anderen Techniken des Verfassungsumsturzes und Umbaus verdrängt. Aber ist es nicht nur die halbe Wahrheit? Teilweise lassen sich diese positiven Zahlen wohl auch damit erklären, dass gegenwärtig Umstürze häufig auf eine andere Art ins Werk gesetzt werden, die traditionellen Staatsstreichen ähneln, aber knapp an einem der herkömmlichen Merkmale scheitern. Tatsächlich herrscht in der Politikwissenschaft, sobald der Bereich des Military Coup verlassen wird, großer Streit, welche Erscheinungsformen noch dem Begriff des Staatsstreichs unterfallen und welche nicht. Während die eine Seite vor einem Concept Stretching warnt und an einem engen Begriff des Staatsstreichs festhalten möchte, verweist die andere Seite auf die Familienähnlichkeit der Phänomene und prägt neue Komposita, die die neuen Varianten einfangen sollen. Drei Beispiele. Umstritten ist, ob Gewalt für einen Staatsstreich ein notwendiges Merkmal darstellt. So intervenierte das Militär in der Türkei 1997 gegen die demokratisch gewählte Regierung von Necmettin Erbakan, aber nicht mit den Lewitsky-Sieblattschen Panzern, sondern indem es auf Erbakan enormen Druck ausübte, kemalistischen Forderungen nachzukommen. Nach 4 Monaten trat Erbakan zurück. Die Literatur spricht in diesem Fall von einem postmodernen Staatsstreich. Ungeklärt ist auch, ob die Schnelligkeit des Streichs als notwendiges Begriffsmerkmal hinzugenommen oder umgekehrt der neuerdings sogenannte Slow-Motion-Coup dem Staatsstreich zugerechnet werden sollte, von dem nunmehr etwa im Hinblick auf Trump gesprochen wird. Das Beispiel Trump leitet schließlich zur zentralen begrifflichen Streitfrage über und die beherrscht meinen Vortrag. Wenn konsentiert ist, dass ein Staatsstreich nur dann gegeben ist, wenn die Aktion von jemandem ausgeht, der bereits einen Teil der Macht im Staat innehat, es aber zugleich auch noch einen Anwendungsbereich des Staatsstreichs jenseits des Militärs geben soll, welche weitere Macht kommt dann überhaupt noch in Betracht? Es liegt nahe, an dieser Stelle nach der Möglichkeit eines Staatsstreichs durch den Amtsinhaber zu fragen. Die klassische Definition, möglicherweise wieder am napoleonischen Vorbild orientiert, schließt diese Möglichkeit explizit aus. Der Staatsstreich ziele gerade auf die Absetzung des Regierungschefs. Er sei definitionsgemäß das Opfer in der Staatsstreichkonstellation und könne schon deshalb nicht der Täter sein. Der sogenannte Incumbent Takeover gehöre einer anderen begrifflichen Kategorie an. Doch die neue, nicht ganz glückliche Begriffsschöpfung des Self-Coup oder spanisch Autogolpe stellt genau diesen Ausgangspunkt in Frage. Weshalb sollte ausgerechnet der Regierungschef als Täter ausgenommen sein? In der Tat scheint es wertungsmäßig keinen Unterschied zu machen, ob der Schlag von ihm oder einem anderen hohen Mitglied des Staatsapparats ausgeht. In den folgenden Abschnitten werde ich auf dieses zentrale Problem mehrfach zurückkommen. Schon an dieser Stelle möchte ich jedoch festhalten, die gegenwärtig zu beobachtende Ausdifferenzierung und Proliferation des Begriffs des Staatsstreichs bei gleichzeitigem Rückgang der Bedeutung des klassischen militärischen Staatsstreichs ist wohl nicht mit einer begrifflichen Nachlässigkeit zu erklären, sondern der Tatsache geschuldet, dass die Phänomene vielgestaltiger werden, undurchsichtiger, komplexer, subtiler. Doch wie sieht es mit der Technik des Verfassungsumsturzes über den Weg und im Moment des Ausnahmezustands aus? Und was ist überhaupt ein Ausnahmezustand? Nicht zuletzt, wie hängen Staatsstreich und Ausnahmezustand miteinander zusammen? Wenn wir heute den Begriff des Ausnahmezustands hören, assoziieren wir mit ihm typischerweise Gedanken von Carl Schmitt und Giorgio Agamben. Bekanntlich definierte Carl Schmitt den Ausnahmezustand als einen krisenhaften Moment, in dem der Souverän die Rechtsordnung suspendiere. Lediglich eine Ordnung, keine Rechtsordnung, bleibe bestehen. Ganz ähnlich begreift auch Giorgio Agamben den Ausnahmezustand als rechtliches Vakuum, als legal void. Geht man dagegen der Begriffsgeschichte des Ausnahmezustands nach, zeigt sich, dass der Ausnahmezustand keineswegs mit einer Suspension der gesamten Rechtsordnung verbunden war und auch nichts mit einem Legal Void zu tun hat. Vielmehr ist der Ausnahmezustand die Antwort des Verfassungsstaats auf die Frage, wie eine Verfassung auf eine existenzielle Krise reagieren soll. Historisch betrachtet waren zwei Ausnahmelagen anerkannt. Zum einen der innere Umsturz, zum anderen ein Kriegsereignis. Nun stellte sich die Frage, ob es auch in diesen absoluten Krisenlagen bei der Gewährung der soeben erstrittenen Grundrechte und der Gewaltenteilung bleiben solle. Das französische Verfassungslaboratorium erarbeitete im 19. Jahrhundert eine differenzierte Lösung. Die Grundrechte sollten auf Zeit suspendiert werden können, die Befugnisse der Zivilbehörden und der Polizei auf die Militärbehörden übergehen. Allein über den Beginn und das Ende dieses Ausnahmezustands sollte die Nationalversammlung entscheiden. So sah es das französische Gesetz über den Belagerungszustand aus dem Jahr 1849 ausdrücklich vor. Dabei war der Belagerungszustand die überkommene Bezeichnung dessen, was später als Ausnahmezustand bezeichnet wurde. Beides sind, anders als derjenige des Staatsstreichs, Rechtsbegriffe. Und wie man sieht, ist es verzerrend, diese Rechtslage als Suspension der gesamten Rechtsordnung darzustellen. Im Gegenteil suchte das Gesetz über den Belagerungszustand selbst die größten Krisenlagen mit einem Sonderrecht zumindest rechtlich einzuhegen, auch wenn natürlich richtig ist, dass die Bindung der Grundrechte und der Gewaltenteilung erheblich gelockert waren. Die bis heute ungelöste Problematik des Ausnahmezustands besteht darin, der Exekutive im Moment der existenziellen Gefahr für Staat und Verfassung einerseits den erforderlichen Spielraum zu gewähren, um sie in die Lage zu versetzen, die Gefahr effektiv bekämpfen zu können, sie aber andererseits zugleich derart einzuhegen, dass sie den krisenhaften Moment nicht für einen Verfassungsumsturz nutzen kann. Denn, mit Karl Schmidt gesprochen, besteht im Ausnahmezustand eben stets die Gefahr, dass der kommissarische Diktator, Diktator ist damals da noch positiv konnotiert, der die Rückkehr zum Normalzustand anstrebt, zu einem souveränen Diktator wird, der die Gunst der Stunde nutzt. Die souveräne Diktatur wiederum bedeutet dann aber nichts anderes, als dass ein Verfassungsumsturz bereits vollzogen wurde. Ausnahmezustand und Staatsstreich, gewissermaßen beides französische Erfindungen, sind auf vielfältige Weise miteinander verwoben. Zunächst teilen sie denselben Ausgangspunkt, sie gründen beide in der Staatsräson. Während der Staatsstreich auf einen Verfassungsumsturz zielt, kann der Ausnahmezustand zu einem solchen missbraucht werden. Die beiden Begriffe sind aber nicht nur konzeptionell miteinander verwandt, sondern treten auch rein faktisch häufig gemeinsam auf. Ein Beispiel stellt der versuchte Staatsstreich in der Türkei im Juli 2016 dar. Teile des türkischen Militärs hatten versucht, den türkischen Präsidenten Erdogan zu stürzen. Dieser reagierte mit der sofortigen Verhängung eines zunächst dreimonatigen, danach mehrfach verlängerten Ausnahmezustands und nutzte ihn nun die darauf folgende Zeit nicht nur für Verhaftung und Massenentlassung, sondern auch, um den Verfassungsumbau voranzutreiben. Der erfolglose Staatsstreich bot einen hervorragenden Vorwand, um, gestützt auf den Ausnahmezustand, harsche Maßnahmen zu ergreifen, die andernfalls nicht durchsetzbar gewesen wären. Wie gefährlich Regelungen über den Ausnahmezustand sind, ist spätestens seit Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung bekannt. Dieser Artikel gewährte dem Reichspräsidenten bekanntlich außergewöhnliche Kompetenzen für den Fall, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Reich erheblich gestört oder gefährdet sein sollte. Heute gerät bisweilen in Vergessenheit, dass vom zeitgenössischen Schrifttum eben diese Norm als Ausnahmezustand bezeichnet wurde, was einmal mehr zeigt, dass der Ausnahmezustand eben nichts mit einem Zustand der Rechtlosigkeit oder sozusagen des Legal Void zu tun hat. Zugleich zeigt die Praxis des Artikel 48 die ganze Ambivalenz des Ausnahmezustands. Während Friedrich Ebert zwar mehr als 100 Mal auf diese Norm zurückgriff, um mit den von ihm ergriffenen Maßnahmen Verfassung und Staat zu stützen, missbrauchte Paul von Hindenburg seine verfassungsrechtlichen Ausnahmekompetenzen, indem er eine Konstruktionsschwäche der Verfassung bewusst ausnutzte. Als er nämlich 1930 abermals auf den berüchtigten Artikel zurückgriff, verlangte der Reichstag die Außerkraftsetzung der Maßnahmen. Ein solches Recht stand dem Reichstag nach Artikel 48 Absatz 3 explizit zu. Doch Hindenburg entledigte sich dieser demokratischen Kontrolle, indem er den Reichstag schlicht auflöste, was ihm wiederum nach Artikel 25 der Verfassung möglich war. Eben über dieses Zusammenspiel der beiden Normen, ein Konstruktionsfehler der Weimarer Reichsverfassung, konnte Hindenburg die sogenannten Präsidialkabinette durchsetzen. Der Rest der Geschichte ist nur allzu gut bekannt. Hindenburg ernannte Hitler zum Reichskanzler und dieser nutzte wenige Wochen später, Ende Februar, anlässlich des Reichstagsbrands, selbst Artikel 48, um sämtliche Grundrechte zu suspendieren. Aber anders als zuvor wurde die Suspension dieser Grundrechte nie mehr aufgehoben. Es kam zum permanenten Ausnahmezustand. Mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März und der Gleichschaltung sämtlicher Institutionen war der Verfassungsumsturz schließlich bewerkstelligt. In einem Vortrag zum Staatsstreich drängt sich die Frage auf, ob die Geschehnisse am 30. Januar 1933 und der sich anschließenden Monate als Staatsstreich bezeichnet werden können. Es ist bemerkenswert, dass eine derartige Einordnung sowohl von der Politik als auch der Geschichtswissenschaft abgelehnt wird. Der Hitler-Putsch wird 1923 verortet. 1933 scheint einer anderen Kategorie zuzugehören, für die, das ist allgemein bekannt, lange Zeit der Begriff der Machtergreifung üblich war. Aus traditioneller politikwissenschaftlicher Sicht scheidet ein Staatsstreich aus mindestens zwei Gründen aus. Zum einen richte sich ein Staatsstreich stets gegen den Machthaber, habe ich erwähnt, könne also nicht vom Machthaber selbst ausgehen. Hier sei also vielmehr die vom Staatsstreich zu unterscheidende Kategorie des Incumbent Takeover einschlägig. Zum anderen zog sich Hitlers Verfassungsaushöhlung über einige Wochen, gar Monate hin, wohl zu lang, um noch von einem Coup, einem Schlag sprechen zu können. Dementsprechend, und das ist ja dann doch beachtlich, nennen Lewitzki und Siebler das Vorgehen Hitlers als exemplarisch für ihre neue Kategorie der Verfassungsaushöhlung von innen, die sie der Kategorie des Staatsstreichs gerade entgegenstellen. Noch zurückhaltender ist die Geschichtswissenschaft. Dort wird im Hinblick auf den Januar 33 sogar von Machtübertragung gesprochen, um den Unterschied zum Staatsstreich noch deutlicher herauszustreichen. Hitler sei am 30. Januar legal zum Reichskanzler ernannt worden. Auch habe er auf einen breiten Unterstützerkreis zählen können. Das erscheint einerseits überzeugend. Die Millionen Deutschen, die hinter Hitler standen, sowie der Kreis um Hindenburg und andere, sollen eben nicht exkulpiert werden über die Verwendung des Begriffs Staatsstreich, der suggerieren könnte, eine kleine Gruppe um Hitler habe den Umsturz allein bewirkt. Im Vordergrund steht also die Befürchtung, die Verwendung des Begriffs Machtergreifung oder gar Staatsstreich wirke letztlich apologetisch. Andererseits, die Geschichtswissenschaft wäre zu fragen, warum sie punktuell auf die Ernennung Hitlers abstellt, nicht aber auf das Ermächtigungsgesetz, von dem gesichert gesagt werden kann, dass es nur durch die Anwendung und Androhung von massiver Gewalt vom Reichstag angenommen wurde. Übrigens zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits rund 100.000 Oppositionelle verhaftet worden waren. Die von Malaparte erwähnte Kombination aus dem Bemühen um den Schein der Legalität und dem Einsatz von Gewalt scheint mir hier exemplarisch verwirklicht. Von Machtübertragung kann doch jedenfalls in diesem Moment keine Rede sein. Jedenfalls ist es bemerkenswert, dass die zeitgenössische Literatur das Vorgehen Hitlers durchaus als Staatsstreich apostrophierte. Zu Wort kommen lassen möchte ich zwei zeitgenössische Denker, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite steht Ernst Fraenkel, der die Machtergreifung in seinem berühmten Buch Der Doppelstaat ohne weiteres als Staatsstreich bezeichnete. Und zwar ganz häufig. Er arbeitet heraus, dass wir auf gar keinen Fall die Nazi-Sichtweise und Erzählung übernehmen sollten von der Legal Revolution. Also so sagt er es, so nennt er es, von der legalen Revolution im Dual State in der englischen Fassung. Ja, er arbeitet gegen diese Erzählung an und argumentiert vehement für den Staatsstreich. Der andere Zeitgenosse wurde von mir bereits erwähnt. Das ist der Nationalsozialist und Antisemit Karl Schmidt, der aber zumindest eines auch war, jedenfalls bisweilen, hellsichtig. 1925 sinnierte er in einem kurzen Aufsatz mit dem Titel Reichspräsident und Weimarer Verfassung über die Stellung des Staatsoberhaupts. Scharfsichtig schrieb er, also 25. Bei der jetzigen Präsidentenwahl muss sich jeder Wähler wenigstens bewusst sein, dass er für 7 Jahre einen Mann bezeichnet, dessen rechtliche und politische Macht nach der Weimarer Verfassung ungewöhnlich groß ist. Und der in Zeiten der Krise und des Ausnahmezustands entweder selbst zum Diktator werden oder einem Diktator den Weg ebnen oder ihm auch den Weg verstellen kann. Heute wissen wir, dass die zweite Variante eintreten sollte. Doch Schmidts Hellsicht geht noch weiter. Er benennt das antizipierte Ereignis bereits und schildert es in seiner Ambivalenz, wenn er schreibt: Man kann sagen, dass keine Verfassung der Erde einen Staatsstreich so leicht legalisiert wie die Weimarer Reichsverfassung. Bei Schmidt dient also der Ausnahmezustand der Legalisierung des Staatsstreichs. In den letzten 15 Jahren bildete sich allerdings eine weitere Technik des Verfassungsumbaus und Umsturzes heraus, auf die ich jetzt näher eingehen möchte: die rechtsstaatliche und demokratische Regression. Zunächst hatte sich gezeigt, dass sich die Demokratieindizes bei Projekten wie WIDEM deutlich verschlechtert hatten, ohne dass es zuvor einen Staatsstreich gegeben hätte, also einen konkreten Tag X, an dem es zu einem nach außen hin eindeutig erkennbaren Umbruch gekommen wäre.
Hier noch eine kleine Erläuterung zu WIDEM und den von Anna-Bettina Kaiser angesprochenen Indizes. WIDEM, das steht für Varieties of Democracy, und diese Demokratieforschung betreibt das WIDEM-Institut an der Universität Göteborg in Schweden. Das Institut veröffentlicht einen jährlichen Report zum Zustand der Demokratien weltweit und auch Datensätze zu Merkmalen der Herrschaftsformen rund um den Globus. Einen Link zur Website des Institutes, den packe ich euch in die Shownotes, da könnt ihr euch weiter umschauen in diesen Datensätzen. Und damit zurück zum Vortrag Staatsstreich, Ausnahmezustand, Regression.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Stattdessen waren es demokratisch gewählte Regierungen, die zwar äußerlich an der Fassade der rechtsstaatlichen Demokratie festhielten, aber die staatlichen Institutionen und zentralen Verfassungsprinzipien peu à peu von innen aushöhlten und dies auch immer noch tun. Als exemplarisch für diese neue Technik galten und gelten immer noch Ungarn, Polen vor der Abwahl der Peace-Regierung, aber natürlich auch Länder außerhalb der EU, die Türkei, ja, die USA während Trumps erster Amtszeit. Je mehr Staaten sich diesem Abwärtstrend anschlossen, umso deutlicher wurde, dass sich zwischenzeitlich geradezu ein Skript herausgebildet hat, nach dem typischerweise vorgegangen wird. Einer der ersten Schritte besteht regelmäßig darin, das jeweilige Verfassungsgericht oder oberste Gericht als echten Veto-Player mit Hilfe verschiedener Strategien auszuschalten. etwa durch Herabsetzung des Rentenalters der Richter und das Entsenden von neuen Richterkandidaten auf Parteilinie. Weitere typische Vorgehensweisen sind schrittweise und allmähliche Angriffe auf freie Medien, Gerrymandering, Einschüchterung und teilweise Ausbluten der Wissensinstitutionen wie Universitäten, das Bekämpfen von Minderheitenrechten und vieles mehr. Damit war deutlich, dass Demokratien gegenwärtig auf eine neue Art und Weise sterben, so haben es Levitsky, Sieblatt und andere drastisch ausgedrückt. Ihr Verdienst war es, herausgearbeitet zu haben, dass die neue Technik unter anderem auch darin besteht, Jahre und Jahrzehnte etablierte Verfassungskonventionen einfach nicht mehr einzuhalten. Dieser Kniff führt dazu, dass das Rechtssystem solchen Konventionsbrüchen nur schwer begegnen kann, gerade weil keine harten Rechtsregeln, sondern nur Konventionen beiseite geschoben werden. Beispiel: Boris Johnsons versuchte Prorogation, also Beurlaubung gewissermaßen, des Parlaments im Jahr 2019. Die Wissenschaft hat lange darum gerungen, diese neue Technik, die von Sieblatt und Levitsky sozusagen so beschrieben werden wird, auf den Punkt zu bringen. Weshalb zahlreiche Begriffe im Umlauf sind. Zu denken ist etwa an Democratic Backsliding, was aber sehr passiv klingt, als würde es so ganz von alleine passieren, Regression oder Autokratisierung. Bisweilen wird auch anschaulich vom Death by a Thousand Cuts gesprochen. Paradoxerweise spielt ausgerechnet das Recht beim Abbau des Rechtsstaats eine zentrale Rolle. Der Rechtsstaat, die Rule of Law, wird auf diese Weise durch die Rule by Law zerstört. In der Literatur hat sich für diese Beobachtung der Begriff des Autocratic Legalism durchgesetzt. Eine Technik, die uns bereits von den Nationalsozialisten bestens vertraut ist. Mit Malaparte könnte man auch sagen, auch die neue Technik ist eben peinlich genau darauf bedacht, zu suggerieren, dass alles mit rechten Dingen im doppelten Sinne zugeht. Bei genauem Hinsehen handelt es sich bei den sogenannten Reformen häufig genug um rechtswidriges Handeln. Nicht ohne Grund wurden etwa Ungarn und Polen häufig durch den EuGH verurteilt. Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive bestand und besteht noch immer die Herausforderung, ob sich dieser in zahlreichen Zwischenschritten vollzogene Abbau der Rechtsstaatlichkeit in irgendeiner Form messen lässt oder wie man ihn letztlich in den Griff kriegen soll. Teilweise suchte man über Checklisten vorzugehen, was aber nicht wirklich funktionierte. Insbesondere etwa Orban gelang es, bei seinen problematischen Reformen stets auf ein Muster aus einem anderen europäischen Mitgliedstaat verweisen zu können, an dem er sich orientiert habe. Eine Strategie, die als abusive constitutional borrowing bezeichnet wird. Und das Ergebnis so eines zusammengeschusterten Borrowing hat Kim Lane Schäpele sehr anschaulich als Frankenstate bezeichnet. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass man diesen sogenannten Reformen häufig gar nicht ohne weiteres ansieht, ob sie die Verhältnisse wirklich zum Schlechteren wenden. Und ich möchte hier nochmal auf ein Beispiel eingehen, nämlich eine rechtsextremistische deutsche Partei hat 2018 einen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht, demzufolge das Bundesverfassungsgericht zukünftig seine Nichtannahmebeschlüsse für Verfassungsbeschwerden begründen möge. Dieser Vorschlag klingt doch auf den ersten Blick nach einer wunderbaren rechtsstaatlichen Forderung. Denn ein Mehr an Begründung kann sich nur positiv auf die Bürgerinnen und Bürger auswirken. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich die zerstörerische Kraft dieses Gesetzesentwurfs. Würde doch die Pflicht, zigtausende Nichtannahmebeschlüsse zu begründen, das Gericht wegen Arbeitsüberlastung erheblich gefährden, wenn nicht zerstören. Auffällig ist schließlich noch eine weitere Technik, die von der Literatur bislang aus meiner Sicht nicht hinreichend beachtet worden ist. Es geht um das willentliche und wissentliche Herbeiführen einer Verfassungsstörung. Auch dieser Begriff stammt aus Weimarer Zeiten und diente als Abgrenzung zum Ausnahmezustand. Von einer Verfassungsstörung spricht man, wenn Verfassungsorgane sich gegenseitig lahmlegen und es gleichsam zu Pattsituationen kommt. Ein beeindruckendes Beispiel ist die derzeitige Verfassungslage in Taiwan. Hier hat das Parlament zunächst im dortigen Verfassungsgerichtsgesetz die Quoren erhöht, die vorhanden sein müssen, damit ein Gesetz für vom taiwanesischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt werden kann. Das hört sich nach einem reinen Policy Change an, der für sich genommen unproblematisch ist oder der sich vielleicht auch gut hören lässt im Sinne von, ein Gesetz hat erstmal große demokratische Legitimation, da ist ein sozusagen ein ordentliches Quorum, was man vom Veto-Player verlangt. Absolut plausibel. Erst vor dem Hintergrund der Tatsache, dass mehrere Sitze des dortigen Verfassungsgerichts vakant sind und das Parlament keinen einzigen neuen Kandidaten akzeptiert, den der Präsident dort vorschlägt, kann die Problematik der sogenannten Reform verstanden werden. Die Sitze bei Gericht bleiben vakant, mit der Folge, dass das neue höhere Quorum nie mehr erreicht werden kann. Das Verfassungsgericht ist komplett ausgeschaltet. All diese Einsichten der letzten Jahre, wie Demokratien sterben, how democracies die, haben nach wie vor Bestand. Zugleich hat sich die Lage in den letzten 2 Jahren aber deutlich verändert. Aus meiner Sicht liegt derzeit eine große Gefahr darin, dass wir den Autokratisierungsdiskurs fortschreiben und verfeinern, ohne zu merken, dass sich das Skript längst verändert hat. Auf 3 deutliche Veränderungen des Skripts möchte ich hinweisen. Erstens, Trump hat in seiner 2. Amtszeit das Orbánsche Skript längst verlassen. Zwar geht auch er inkrementell vor und arbeitet gleichsam die Schritte des erwähnten Skripts ab, doch gehört das Vorgehen der Behörde ICE mit dem Vorfahren von unbeschilderten Vans und das Aufgreifen von Migranten, das bisweilen eigentlich an Entführungen erinnert, einer ganz anderen Kategorie an. Hier geht es um Gewalteinsatz und um rechtsstaatswidrige erhebliche Einschüchterung, auch von Behördenmitarbeitern, die ja teilweise auch irgendwie in Zivil mit Rollkragenpullovern kommen und so weiter und so fort. Auch das Einsetzen der Nationalgarde in verschiedenen amerikanischen Städten hat das europäische Skript doch längst verlassen. Die 2. deutliche Veränderung betrifft das Ende der Autokratisierungsperioden, die bis vor ungefähr 2 Jahren nicht oder eben zu wenig in den Blick genommen wurden. Was passiert, wenn sich die Bevölkerung, so wie in Polen, für die Abwahl eines populistischen Regimes entscheidet? Das polnische Beispiel lehrt uns, dass die PiS-Partei vor dem Regierungswechsel derart viele Veto-Player installiert hat, dass ein Politikwechsel der gegenwärtigen Regierung kaum möglich ist. Rechtsstaatliche Strukturen können dort gerade nicht mehr oder nicht ohne weiteres aufgebaut werden, denn das Verfassungsgericht mit der nach wie vor alten Besetzung hat zahlreiche relevante neue Gesetze für verfassungswidrig erklärt. Die Wahrscheinlichkeit ist daher groß, dass angesichts der Enttäuschung der polnischen Bevölkerung über die gegenwärtige Regierung bei der nächsten Wahl wieder die Populisten gewinnen. Die Präsidentschaftswahl vom Juni dieses Jahres deutet bereits in diese Richtung. Allerdings kann das Ende einer Autokratisierungsperiode auch ganz anders aussehen als in Polen. Schauen wir nach Brasilien und auf die Abwahl von Bolsonaro im Oktober 2022. Bolsonaro wollte seine Abwahl nicht akzeptieren und reagierte mit einem Staatsstreich. Und darauf verweist meine These, der Staatsstreich ist zurück. Ich komme zum nächsten Abschnitt, zum Autogolpe. Und Golpe ist eben das spanische Wort für Kuh. Schauen wir also nach Brasilien. Herbst 2022. Als sich abzeichnete, dass Lula die Präsidentschaftswahl gewinnen könnte, versuchte Bolsonaro zunächst, Zweifel an der Funktionstüchtigkeit und Integrität der Wahlcomputer zu säen. Ein Tiefpunkt seiner Kampagne war, ausländische Botschafter in den Präsidentschaftspalast einzuladen und in einem Vortrag die Wahl schon vor ihrer Durchführung zu delegitimieren. Doch als diese Desinformationskampagne nicht fruchtete, entwickelte er mit seinem engsten Team einen ganz anderen Plan. Lula, ferner der zukünftige Vizepräsident Brasiliens, sowie der bekannteste und aktivste Richter des brasilianischen Verfassungsgerichts Alexandre de Moraes, sollten ermordet werden. Bolsonaro wollte dann per Notstandsdekret weiterregieren, hier grüßt also wieder der Ausnahmezustand, bevor schließlich neue Wahlen abgehalten werden sollten. Der Plan scheiterte aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite schlug sich das Militär überwiegend nicht auf die Seite von Bolsonaro, lediglich bei dem Oberbefehlshaber der Marine ist die Positionierung nicht ganz eindeutig. Auf der anderen Seite tauchte de Moraes in der Nacht, in der er ermordet werden sollte, zu Hause nicht auf. Der Plan wurde abgeblasen. Vorbereitet hatte Bolsonaro übrigens bereits eine Rede, mit der er sich nach erfolgtem Coup an die Bevölkerung wenden wollte und die man später irgendwie in seinen Unterlagen gefunden hat. Die Rede folgt wieder der malapartschen Empfehlung, die Legalität der Geschehnisse herauszustreichen. Uns erscheint es natürlich schwer vorstellbar, wie eine solche Erklärung denn wohl ausgesehen haben mag. Die Antwort auf die Rätselfrage lautet, dass Bolsonaro sich auf übergesetzliches Recht berufen wollte, gestützt auf Thomas von Aquin, den er aber der Aufklärung zuordnete. Ende September wurden Bolsonaro und seine Mitstreiter vom brasilianischen Verfassungsgericht zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilt. Und zwar, das macht den Fall für den vorliegenden Kontext so spannend, eben wegen versuchten Staatsstreichs. Das mag uns nun ein bisschen erstaunen, wo die Literatur doch so sehr darauf insistiert, dass ein Staatsstreich niemals vom Amtsinhaber ausgehen könne. Doch damit hielt sich das brasilianische Verfassungsgericht nicht auf. Denn längst hat sich ein neuer Begriff etabliert, der vom südamerikanischen Schrifttum aufgebracht wurde und dann ins Englische und schließlich auch ins Deutsche Eingang fand. Eben der Autogolpe, der Self-Coup und im Deutschen, ein bisschen unglücklich, der Putsch gegen sich selbst. Ja, also sehr unglücklich Wortwahl. Ohne Zweifel ist diese Terminologie also missverständlich und unglücklich, denn sie suggeriert, dass sich der Staatsstreich gegen den Amtsinhaber selbst richte, obwohl dieser es doch ist, der sich selbst in die Amtsverlängerung putscht. Aber der Sache nach erscheint mir die Figur des Autogolpe überzeugend. Bolsonaros Plan hatte alles von einem Staatsstreich. Lediglich ein Richter warf in einem Sondervotum die Frage auf, ob ein derartiger Autogolpe überhaupt ein Staatsstreich im Sinne der Strafgesetze sein könne. Ne? Mit der referierten Theorie. Doch dessen Einwand wird allgemein nicht als kluge sozialwissenschaftliche Arbeit am Begriff eingeordnet, sondern dann doch als plumpe Parteinahme für Bolsonaro. Nun mag man fragen, ob diese brasilianische Geschichte nicht einen Einzelfall darstellt, der nicht allgemein verallgemeinerbar ist. Doch sobald man diese Frage aufwirft, muss an den 6. Januar 2021 in den USA erinnert werden. Längst hat etwa das Kleinsenters Coup d'État Project, die sich eben just diesen, den Coup d'Etats widmen, auch die Trumpschen Vorgänge auch den 6. Januar 2021 als versuchten Staatsstreich kategorisiert. Frappierend bleibt in jedem Fall die Ähnlichkeit, auch ikonografisch, zwischen beiden Geschehnissen. Der Angriff auf das Kapitol und derjenige auf das brasilianische Verfassungsgericht und brasilianischen Kongress, brasilianischen Präsidentschaftspalast. Die Ähnlichkeit der Daten, die Ähnlichkeit des Vorgehens. Natürlich ohne die Ermordungsgeschichte. Der Staatsstreich ist also zurück. Und zwar in der Form des Autogolpe. Wenn also nach all dem in meiner Lesart das Autokratisierungsskript noch einmal verschärft wurde, stellt sich gerade auch aus juristischer Perspektive die Frage, was dem entgegengesetzt werden kann. Können, um ein aktuelles Modewort aufzugreifen, Verfassung und staatliche Institutionen resilienter gemacht werden? Eine Möglichkeit besteht sicher darin, gleichsam den Gödel'schen Ansatz weiterzudenken und zumindest offensichtliche verfassungsrechtliche Schwachstellen zu beheben. In diesem Sinne wurde beispielsweise das Grundgesetz 2024 geändert, um das Bundesverfassungsgericht abzusichern. Was wäre, wenn Fragen können dabei helfen, derartige Sollbruchstellen in Verfassung ausfindig zu machen? Also fürs Weimarer Beispiel, was wäre, wenn der Reichstag nach Artikel 48 Absatz 3 die Außerkraftsetzung der Maßnahmen des Reichspräsidenten verlangt und der Reichspräsident dann einfach den Reichstag auflöst. Gegenwärtig sind es insbesondere Projekte des Berliner Verfassungsblocks, die auf solche strukturellen Schwachstellen in den Landesverfassungen und darüber hinaus hinweisen. Aber umgekehrt gilt auch, das Recht würde grandios überschätzt, wenn man glaubte, Verfassungen könnten wasserdicht gebaut werden. Jede Verfassungsordnung kann zerstört werden, wenn es die handelnden Akteure darauf anlegen. Und vor einem militärischen Staatsstreich kann das Recht ohnehin nicht oder kaum schützen. Diese Einsicht lenkt den Blick auf die handelnden Personen. Am Ende sind sie es, die darüber entscheiden, ob das Recht zur Rettung des Staates oder zu seiner Zerstörung eingesetzt wird. Ebert hat Artikel 48 Weimarer Reichsverfassung zur Stabilisierung der Republik eingesetzt, Hitler zu ihrer Zerstörung. Schließen möchte ich mit einer Einsicht der Väter und Mütter des Grundgesetzes. Wenn das Recht einen Verfassungsumsturz auch nicht verhindern kann, so kann doch einer grundstürzenden Änderung der Verfassung die Maske der Legalität genommen werden. Und eben das tun wir, wenn wir einen Staatsstreich auch beim Namen nennen. Vielen Dank.
Die Rechtswissenschaftlerin Anna-Bettina Kaiser und ihr Vortrag Staatsstreich, Ausnahmezustand, Regression. Sie hat ihn am 4. Dezember 2025 gehalten als Mosse-Lecture an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit dem Thema Demokratie und Angriffe auf diese beschäftigen sich im Hörsaal viele, viele Vortragende, auch aus den Politik- und Sozialwissenschaften. Und bei uns im Archiv, in der Deutschlandfunk-App zum Beispiel, da findet ihr jede Menge weitere Vorträge zum Thema, aber natürlich auch zu allen möglichen anderen Forschungsgebieten. Schaut euch da gerne mal um. Und ich würde euch auch gern noch einen weiteren rechtshistorischen Vortrag empfehlen. Diesen hier über die Todesstrafe in der DDR.
Die genaue Anzahl der in der DDR ausgesprochenen und vollstreckten Todesurteile ist nach wie vor unbekannt. Seit den 60er Jahren setzte die DDR alles daran, um Hinrichtungen zu verheimlichen. Ausgenommen blieben einige wenige Verfahren, von denen sich das Regime einen propagandistischen Mehrwert versprach. Ausgerechnet der sozialistische Staat, der in den Jahren zuvor eine kritische Erörterung des Themas am konsequentesten unterbunden hatte, schaffte als erster die Todesstrafe ab.
Aus welchen Gründen sie 1987 abgeschafft worden ist und mit welchen Argumenten sie zuvor noch begründet worden war, das erzählt uns dann der Strafrechtler Arndt Koch. Bis hierher wieder mal vielen Dank für euer Interesse. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.